Es war ein ganz normaler Tag. Der Politikwissenschaftler Kofi Togowi stand an einer Haltestelle vor dem Bremer Hauptbahnhof und wartete auf seinen Bus, als es geschah.
Dann wartete ich nicht mal eine Minute oder zwei Minuten ungefähr. Und dann kam ein Polizist, der mich von hinten den Hals gehalten hat, dass ich kaum Luft kriegen konnte. Und dann sagt er, ich muss nicht schlucken. Und was war das? Ich konnte das nicht verstehen.
Der Beamte durchsuchte den jungen Mann aus Westafrika nach Drogen.
Und daher hat er bei mir nichts gefunden. Und sein Ausweis wollte er mir nicht zeigen. Ich bin zur Revier gegangen und dann habe das gesagt, ob die den Mann finden können. Und die haben gesagt, dass sie dabei nicht helfen können. Aber das hat meine Würde weggenommen, sodass bis heute ich gehe niemals spazieren.
Was für den Beamten ein Routineeinsatz war, erlebte der dunkelhäutige deutsche Staatsbürger als demütigenden Übergriff. Seinen echten Namen möchte er deshalb lieber nicht öffentlich nennen. Seither vermeidet er unnötige Wege. Spazieren gehen oder einfach herumschlendern, so befürchtet er, könnte ihn wieder verdächtig machen.
Die Unschuldsvermutung, die jedem Angeklagten vor Gericht bis zu seiner Verurteilung zusteht, gilt auf der Straße bei der praktischen Polizeiarbeit nicht, jedenfalls nicht immer. Und besonders dann nicht, wenn Menschen in ein Suchraster fallen. Weil zum Beispiel manche junge Männer aus Afrika mit Drogen handeln, geraten Menschen wie Kofi Togowi ins Visier der Polizei, auch wenn sie einfach nur auf einen Bus warten. Ähnliche Raster gelten auch für Sinti und Roma. Sie haben den Ruf, in Diebes- oder Bettlerbanden organisiert zu sein und sich illegal in Deutschland aufzuhalten. So geraten nicht nur vorübergehend geduldete Flüchtlinge oder Asylbewerber oft unter Verdacht. Polizeikontrollen betreffen überproportional häufig auch Menschen, die südländisch aussehen, aber einen deutschen Pass haben oder sogar in Deutschland geboren sind.
Zu diesem Ergebnis kommt eine 2010 erschienene Studie der Europäischen Agentur für Grundrechte über den Umgang von Minderheiten bei Polizeikontrollen. Demnach werden türkischstämmige und aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Deutsche doppelt so häufig von der Polizei kontrolliert wie Deutsche ohne Migrationshintergrund. In der Studie gilt diese Erkenntnis als ein Indiz für das, was in der Fachsprache der Kriminologen Ethnic oder auch Racial Profiling genannt wird. Schon wegen ihrer Hautfarbe gelten manche Menschen als verdächtig. Dazu kommt laut Thomas Müller, Integrationsbeauftragter der Bremer Polizei.
Das zweite Indiz: Wie gehen Polizeibeamte in so einer Kontrolle um? Also sie halten jemanden an und merken, der sieht anders aus als ich, und dann behandeln sie ihn auch anders. Es gibt also Hinweise darauf, dass gerade türkische und jugoslawische, ex-jugoslawische Migranten, denen werden mehr Fragen gestellt. Sie werden häufiger nach dem Ausweis gefragt. Es wird häufig gefragt, ob sie Drogen nehmen. Es wird dann auch mal ein Ratschlag gegeben und solche Dinge.
Solche Gewohnheiten entwickeln sich in der täglichen Polizeiroutine fast von selbst, erklärt Raphael Beer von der Hochschule der Polizei in Hamburg. Allein dadurch, dass Polizeibeamte ihre Berufserfahrungen miteinander austauschen und verarbeiten. Der Wissenschaftler fasst diesen Prozess im Begriff Cop Culture zusammen.
Cop Culture ist quasi die Kultur für die Polizisten, die deren Identität einrahmt und deren Erfahrungen Deutungsmuster verleiht. Das heißt, sie ist eine nach innen gerichtete Kultur, wendet sich an die Polizisten selbst, und zwar an die, die täglich sozusagen Hand anlegen, also auf der Straße operieren, und versucht, die Spannung zu reduzieren zwischen den gesetzlichen Anforderungen und der, sagen wir mal, rein alltäglichen Erfahrung.
Möglicherweise führte diese Alltagserfahrung dazu, dass die Polizei jahrelang in eine falsche Richtung ermittelte, als sie die Fälle aufklären sollte, die heute als NSU-Morde bekannt sind. Die Beamten suchten die Täter im Umfeld der Opfer, also bei türkischen und griechischen Migranten, im Drogenmilieu und bei der Wettmafia. Sie saßen damit Vorurteilen auf, die sich auch im abfälligen Begriff Dönermorde niederschlug. Den Prozess gegen die mutmaßlichen NSU-Unterstützer, der in der kommenden Woche in München beginnt, wollen Migrantenorganisationen auch dazu nutzen, auf den aus ihrer Sicht vorhandenen strukturellen Rassismus aufmerksam zu machen.
Ob es sich um Polizeiversagen wie bei den NSU-Morden oder aber um Polizeiübergriffe wie bei der Kontrolle ethnischer Minderheiten handelt, beides habe mit der Erfahrungswelt der Polizisten zu tun, die sich innerhalb der Cop Culture, also im Spannungsfeld zwischen Gefühl, Gemeinschaft und Gesetz, entwickelt, erklärt Raphael Beer.
dass sie denken, an bestimmten Stellen mehr tun zu müssen oder auch manchmal weniger tun zu müssen, als das Gesetz ihnen vorschreibt. Und bei dem mehr tun kommen wir dann in den Bereich dessen, was wir im Englischen excessive use of force, also im Deutschen Gewaltexzess oder Gewaltüberschreitung nennen.
Ein solcher Fall von Gewaltüberschreitung findet 2010 in Berlin statt. Zwei Kriminalbeamte in Zivil sind auf dem Weg zu einem Drogenfahndungseinsatz. Unterwegs werden sie zufällig auf zwei südländisch aussehende Männer aufmerksam, die offenbar dabei sind, Süßwaren zu stehlen. Als die Polizisten sie dingfest machen wollen, fliehen die Männer zum Tempelhofer Damm. Vor Haus Nummer 70 steht ein ebenfalls südländisch aussehender Mann und telefoniert. Die Kriminalbeamten entreißen ihm, ohne sich als Polizisten auszuweisen, das Handy und zwingen ihn brutal zu Boden. Als die Beamten die Identität des Handwerkers mit deutschem Pass festgestellt haben, entlassen sie Amare B. mit den lapidaren Worten, sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Wegen einer Brustkorbprellung und eines Traumas wurde er für 2 Monate krankgeschrieben.
Die Sozialpädagogin Johanna Moorfeld engagiert sich ehrenamtlich bei der Kampagne für Opfer rassistisch motivierter Polizeigewalt und ist über das gewalttätige Vorgehen der Polizei empört.
Der Rassismus liegt darin begründet, dass das weißen Menschen mit bürgerlichem Äußeren einfach nicht passiert. Wenn Sie oder ich, wenn wir am Tempelhofer Damm 70 stehen und telefonieren, während ein Süßwarendiebstahl, ich weiß nicht wie viele hunderte von Metern entfernt passieren, uns wird niemals ein Polizist angreifen. Das heißt, die erste Idee war das sichtbare Merkmal von Kriminalisierung und das ist die Hautfarbe. Und da geben uns alle Forschungen zu Rassismus und rassistischer Kriminalisierung recht.
Amare B. erstattet Anzeige. In einem ersten Prozess werden die beiden Kriminalbeamten wegen schwerer Körperverletzung zu 6 bzw. 7 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Sie legen Berufung ein. Dieses Urteil steht noch aus.
Ein anderer Fall. Der Wissenschaftler Anil Jain fuhr etliche Monate lang häufig mit der Bahn zwischen München und Chemnitz. Die Zugfahrt führt durch die Grenzregion zu Tschechien, wo Beamte der Bundespolizei kontrollieren, ob Menschen illegal einreisen. So wurde Anil Jain als junger, südländisch aussehender Mann regelmäßig kontrolliert, obwohl er deutsch ist, keine Grenzen verletzte, weder mit Drogen dealte noch andere Straftaten beging. Anil Jain beschwerte sich 2010 schriftlich im Bundespolizeipräsidium über die vielen Kontrollen. Im Antwortschreiben heißt es:
Ich bedauere ausdrücklich, dass Sie die Kontrollen als unangenehm empfunden haben, versichere Ihnen gleichwohl, dass die Beamten der Bundespolizei grundsätzlich ihre Maßnahmen im Interesse der Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger treffen. Daher bitte ich um Ihr Verständnis, dass die bisherige Kontrollpraxis auch zukünftig aufrechterhalten wird.
Aufsehen erregte im vergangenen Jahr auch der Fall eines südländisch aussehenden Architekturstudenten, der bei seinen Badenfahrten immer wieder von der Bundespolizei kontrolliert wird. Im April 2011 läuft Emanuel G. mit einem Becher Tee in der Hand durch den Zug, als 2 Bundespolizisten ihn anhalten. Er soll angeben, wohin er fährt, soll dem Schaffner seinen Fahrschein vorweisen. Dann wollen die Polizeibeamten seinen Ausweis sehen. Emanuel G. weigert sich und erwidert, er fühle sich an Methoden der NS-Zeit erinnert. Daraufhin muss er mit der Polizei aussteigen. Er wird abgetastet, aber die Beamten finden den Führerschein, den er in der Hosentasche trägt, nicht. Sie bringen den Studenten zur Dienststelle, nehmen seine Personalien auf und zeigen ihn wegen Beamtenbeleidigung an. Daraufhin wird er vom Amtsgericht Kassel verurteilt.
Während der Verhandlung gibt einer der Bundespolizisten offen zu, Emanuel G. wegen seiner Hautfarbe kontrolliert zu haben. Das nehmen der Student und sein Anwalt zum Anlass, das Kasseler Urteil anzufechten. Das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main spricht Emanuel G. schließlich vom Vorwurf der Beamtenbeleidigung frei. Nun will der Student noch feststellen lassen, ob die Kontrolle seiner Person durch die Polizei überhaupt rechtmäßig war. Ja, das war sie, lautet das Urteil nach der Verhandlung im Februar 2012. In der Mitteilung des Gerichts dazu heißt es:
Beamte der Bundespolizei dürfen Reisende jedenfalls auf Bahnstrecken, die Ausländern zur unerlaubten Einreise oder zu Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz dienen, verdachtsunabhängig kontrollieren. Es ist ihnen bei Stichprobenkontrolle nicht verwehrt, die Auswahl der anzusprechenden Personen auch nach dem äußeren Erscheinungsbild vorzunehmen.
Der Fall Emanuel G. macht Furore. Verschiedene Bürgerrechtsinitiativen und Institutionen werden auf das Urteil aufmerksam. Eine Petition an den Bundestag unter dem Titel »Stoppt Racial Profiling« wird in Umlauf gebracht. Emanuel G. legt Berufung ein. Bei der Verhandlung, die vor dem rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgericht geführt wird, sitzen Vertreter vom Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung, der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, von Amnesty Deutschland und vielen anderen Bürgerrechtsorganisationen im Publikum. Dem Senat liegt zudem eine Stellungnahme des Deutschen Instituts für Menschenrechte vor. Darin heißt es, das Verwaltungsgericht habe in der ersten Instanz die zentrale Problematik des Falles nicht erkannt.
Es hat an verbindlichen internationalen menschenrechtlichen Maßstäben vorbeigeprüft.
Menschen dürfen weder wegen ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder ihrer Religion benachteiligt werden. So steht es auch im Grundgesetz. Zudem stellt der Schengener Grenzkodex für die Mitgliedstaaten der EU klar, dass bei der Durchführung von Grenzkontrollen rassistische Diskriminierungen verboten sind.
Das Oberverwaltungsgericht entscheidet schließlich, dass das erstinstanzliche Urteil rechtswidrig war. Die Vorsitzende Richterin schlägt vor, dass die Bundespolizei sich beim Kläger entschuldigt, was auch geschieht. Emanuel G. fühlt sich in seiner Haltung bestätigt.
Hier ist das Bestmögliche passiert, und zwar habe ich eine Entschuldigung bekommen und klar wurde die angeordnet, aber es ist schon mal der richtige Schritt.
Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt ist anderer Meinung. Der Deutschen Presseagentur sagt er,
die Gerichte machen schöngeistige Rechtspflege, aber richten sich nicht an der Praxis aus.
Raphael Beer von der Hochschule der Polizei in Hamburg hält diese Bemerkung für problematisch.
Wenn Funktionäre so etwas in die Polizei hineintransportieren, signalisieren sie den Polizisten nämlich auch, wir sind uns keiner Schuld bewusst und wir müssen darüber überhaupt nicht nachdenken. Und ich finde, es ist hohe Zeit, über Selektionskriterien von Polizisten nachzudenken. Also Ethnie ist nie insgesamt kriminell oder abweichend. Wenn ich, wie es in Wien vorgekommen ist, ein ganzes Stadtviertel durchsuche, weil mehrere moldawische Männer im Verdacht standen, eine Diebesbande zu sein, und ich kontrolliere alle Moldawier, dann setze ich eine ganze Ethnie, eine ganze Bevölkerungsgruppe unter Verdacht. Und Ethnie kann nie dazu taugen, einen Verdacht zu begründen, wenn nicht noch andere Dinge hinzukommen.
Dieter Rohmann, seit dem Sommer 2012 Chef der Bundespolizei, besteht jedoch darauf, dass ein personenbezogener, konkreter Verdacht bei den Kontrollen nicht vorliegen muss. Rohmann spricht dabei nicht von Racial oder Ethnic Profiling, sondern von lagebildabhängigen Kontrollen.
Weil Ethnie, Geschlecht, Religion keine zulässigen Kontrollkriterien sind und auch von der Bundespolizei nicht praktiziert werden. Wenn unsere Beamten in den Zug steigen, werden sowohl deutsche Staatsangehörige über Modalitäten der unerlaubten Einreise befragt, wie auch ausländische Bürger. Die Befragungen beziehen sich dann darauf, ob bestimmte Umstände vorliegen, Beobachtungen von Reisenden vorgenommen worden sind, ob Pässe ausgetauscht worden sind. Leider verdingen sich auch deutsche Staatsangehörige als Schleuser. Insofern richtet sich unsere Maßnahme gegenüber jeder Mann und jeder Frau.
Den Einwurf, Dunkelhäutige fühlten sich durch häufige Kontrollen geradezu herausgepickt, kontert der Chef der Bundespolizei mit diesem Hinweis.
Die Bundespolizei hat in ihren eigenen Reihen etwa 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund.
Unter den 41.000 Mitarbeitern bei der Bundespolizei sind also knapp 2% Bedienstete mit Migrationshintergrund, und von denen wiederum arbeitet nur ein Teil im Polizeivollzugsdienst. Für den Wissenschaftler Raphael Beer führt der Verweis auf Beamte mit Migrationshintergrund ohnehin nicht weiter.
Es ist völlig abwegig anzunehmen, der Migrant an sich sei der bessere Kulturscout. Woher soll er das können? Diejenigen, die sich mit 17, 18, 19 entscheiden, zur Polizei zu gehen, haben in der Regel Sozialisationsbedingungen wie ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen. Sie haben ein Führungszeugnis, das einwandfrei ist. Sie haben ganz viel Gemeinsamkeiten mit ihren nicht-migrantischen Kollegen. Und jetzt anzunehmen, dass dadurch sich das Verhältnis zur migrantischen Population verbessert, ist völlig empirisch ungesichert und abwegig. Warum soll der Migrant an sich in einer Herrschaftsposition, in der er nun mal als Polizist ist, nicht auch handeln wie Herrschaft?
Der Verdacht, dass rassistische Vorurteile in den Reihen der Polizei virulent sind, wird aus seiner Sicht durch die Einstellung von mehr Migranten in der Polizei kaum entkräftet.
Auch die Polizeigesetze in verschiedenen Bundesländern, etwa in Hessen und Niedersachsen, erlauben sogenannte verdachtsunabhängige Kontrollen. Ähnlich wie bei der Bundespolizei müssen auch dort keine konkreten Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen. Raphael Beer hält einen Bewusstseinswandel für dringend geboten.
Ich finde, es ist hohe Zeit, über Selektionskriterien von Polizisten nachzudenken. Insbesondere von Schutzpolizistinnen und Schutzpolizisten, die ja quasi wenig Hintergrundwissen oft haben über eine Tat, über einen Tatverlauf etc., die nur mit ganz wenig Wissen in prekäre Situationen gehen. Gerade die sollten ein Eigeninteresse daran haben, sehr genau hinzuschauen und sehr genau nachzudenken, wen sie wann, warum kontrollieren.
In einigen Bundesländern hat der Umdenkungsprozess bereits eingesetzt. Die Bremer Polizei etwa steht im Ruf, dem Problem rassistischer Vorurteile in der täglichen Polizeiarbeit gegenüber besonders aufgeschlossen zu sein. Spezielle Veranstaltungen sollen die Beamten sensibilisieren, in gezielten Fortbildungen sollen Ressentiments gegenüber Fremden abgebaut werden. Gemeinsam mit einem Kollegen leitet Thomas Müller ein solches Seminar für Polizeibeamte, das zwar den abgegriffenen Titel interkulturelle Kompetenz trägt, aber ganz neue Inhalte vermittelt.
Eigentlich geht es am ersten Tag in diesem Seminar um einen selbst. Das heißt, es geht um die Frage, wie bin ich und wie schaue ich, geprägt durch meinen Beruf, auf die Gesellschaft und wie beschränkt das meine Wahrnehmung?
Das Stichwort lautet Vorurteil.
Wir machen den Teilnehmern deutlich, was Vorurteile sind. Und wir machen den Teilnehmern auch deutlich, dass kein Mensch ohne Vorurteile überlebensfähig ist. Dass es aber wichtig ist zu wissen, dass man Vorurteile hat und dass man auch handeln kann, wenn man seine Vorurteile nochmal hinterfragt. Und das ist eigentlich der große Bogen, den wir da schließen in so einem Seminar.
Beim Thema ethnisches Profiling stellt sich zusätzlich die Frage, wer ist eigentlich Südländer? Seminarleiter Bernd Nehrhoff erläutert die Problematik.
Und wo fangen wir denn da an? Fangen wir da südlich des Mains an? Nicht? Also das gibt ungefähr für uns 400 Millionen Südländer. Das ist genauso, als wenn Sie sagen, zwischen 20 und 30 Jahre und eine Jeanshose. So, das ist so diese Beschreibung. Da kann man nichts mit anfangen.
Neben Vorträgen zum Thema werden im Seminar Übungen mit simulierten Vorfällen durchgespielt. Und es wird viel diskutiert. Viele Polizeibeamte und Beamtinnen erwarten klare Verhaltensrezepte, erklärt der Seminarleiter.
Unser dienstliches Geschehen dreht sich um Richtlinien, Handlungsanleitungen, Dienstanweisungen. Es ist sehr vieles geregelt. Ja, und so ist auch das Bedürfnis vielleicht nach so einer Checkliste auch sehr groß. Aber das kann man eben im Umgang mit Menschen nicht machen.
Die Seminarleiter teilen zwar keine Checklisten aus, aber um Täter gezielter fassen zu können, pochen sie auf Präzision beim Profiling. Nur so, dessen ist sich Thomas Müller sicher, ist es möglich, den ethnischen Vorurteilen zu entgehen.
Das Problem, was wir natürlich haben, dass die Bevölkerung, die uns Personenbeschreibungen liefert, eben keine guten Personenbeschreibungen liefert. Das waren zwei Türken. Oder das waren zwei Russen. Oder, ja, die sahen irgendwie arabisch aus. Und mit diesen Personenbeschreibungen müssen meine Kolleginnen und Kollegen auf der Straße leben. Und das ist echt schwierig.